ersten Brief des Petrus. Das ist ziemlich weit am Ende. Das ist Kapitel 2. Also um das zu verstehen, gehe ich einmal in den letzten Abschnitt von Kapitel 1. Und zwar ab Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches euch verkündigt ist. Christsein in die Gemeinde Gottes. Da tritt man nicht ein oder wird man gewählt, sondern wird hineingeboren. Und zwar ganz einfach, es ist das Leben. Das Leben kann man auch nicht sich selber geben, das kriegt man geschenkt. Das natürliche Leben auch. Ja, das ist nicht, hat nichts mit unserem eigenen Willen zu tun, sondern die schöpferische Kraft Gottes, Eltern gegeben, ein Kind zu zeugen und im guten Fall auch zu gebären. Heute werden viele Kinder zwar noch gezeugt, aber schon nicht mehr geboren, weil man sie vorher abtreibt. Es gibt auch seltene Fälle, wo das Kind tot geboren wird. In der Bibel beziehen sich Menschen, die viel leiden, oft darauf. Hier zum Beispiel in Jeremia haben sich das gewünscht, dass sie tot geboren worden wären. Weil sie Zeiten in ihrem Leben haben, die so schlimm waren, dass sie das nicht ausgehalten haben. Und sich gewünscht hätten, sie wären tot geboren und sogar den Tag ihrer Geburt verflucht haben. Wir sind in unserer Kultur eher so geprägt, dass wir den Tag der Geburt feiern. Das ist die Minderheit in der Welt. Es gibt also ganze Kulturkreise. Also da ist der Tag der Geburt mit relativ wenig Tramborium verbunden. Die Mutter muss nicht schnell wieder auf die Beine kommen. Ist das Kind lebendig, ist ganz gut. Wenn nicht, wenn es das falsche Geschlecht hat, ist es auch eine Katastrophe. Wenn es krank ist, ist es nur schwer. Nur unsere jahrhundertealte christliche Prägung hat dazu geführt, dass der Tag der Geburt gefeiert wird. Ist vielleicht gut, ab und zu mehr sich darauf zu erinnern. Und doch ist diese Geburt, so schön sie ist, immer von der Vergänglichkeit bedroht. Manche sehr früh, plötzlich erkennst du, manche durch eine Krankheit oder einen Unfall in ihrer frühen Kindheit, manche durch Unvorsichtigkeit in der Jugend, viele durch Krankheiten oder Kriege in der Blüte ihrer Lebenszeit und eine kleine Anzahl wird alt und genießt das Leben und am Ende wünschen sie sich, die Tage wären vorbei. Wir lesen im Alten Testament gerade, dass auch die gesegneten Leute starben alt und der Tage sagt, keine Lust mehr, das noch weiter zu treiben. Ich sage das so ein bisschen als Vorrede, weil wir alle der Vergänglichkeit unterworfen sind, aber jeder Gläubige in eine neue Dimension hineingetreten ist, ebenfalls durch die Geburt. Und wenn wir ehrlich sind, ebenfalls auch nicht durch unseren Willen, sondern durch Gottes Willen. Vorher bestimmt vor Grundlegung der Welt. Gott hat uns durch sein lebendiges Wort erreicht und ein erneuertes Leben geschenkt, was nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist. Unser Körper schon, aber unsere Seele und unser Geist sind wenn es durch Gottes Wort wieder gezeugt oder wieder geboren ist, dauerhaft angelegt. Woran kann man das merken? Es gibt eine ganz praktische Sache, an der man das merken kann, ob man dazugehört. Weil sie innerlich was komplett ändert.
Gottes Geist strahlt einfach aus uns heraus.
Ja, aber es gibt eine praktische Sache.
Ja, es heißt doch, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist.
Ja.
Dass wir, ja.
Kinder Gottes sind.
Kinder Gottes.
Das wir ja. Man kann das an der Liebe zu seinem Wort merken. Ich denke, jeder von uns erinnert sich noch an seine Kindheit oder Jugend oder vielleicht auch an sein Erwachsenenalter, wo das Wort Gottes ohne Bedeutung hat. Oder wenn ihr Angst ausgelöst habt, man kann die Bibelverse aber wollte sich auch, weil eigentlich nichts damit zu tun hat. Wenn jemand von neuem geboren wird, durch Wasser und Geist heißt das, das hat tatsächlich auch mit diesem äußeren Zeichen der Taufe zu tun, einer bewussten Entscheidung, sich unter Gottes Wort zu stellen und diesem neuen Leben Gottes Folge zu leisten, dann führt das dazu, dass uns Gottes Wort mitwirkt. Wir nicht mehr dagegen angehen, nicht mehr reflexartig versuchen, dem auszuweichen, sondern es wird. Hey. Hallo, junger Prediger. Du musst noch ein paar Jahre warten, dann bist du da. Sondern dieses neue Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass wir mit Gottes Wort in die Wand kommen. Das hat durchaus individuelle Wege. Bei einem kommt das wie eine Sturzflut. Ich erinnere mich, nachdem ich mein Leben jetzt übergeben hatte, war das so selbstverständlich. Wie? Das war meine erste Entscheidung. Jetzt will ich die ganze Bibel selbstständig und der Reihe nach durchlesen. Ich hatte das in der Gemeinde schon gefühlt ein paar Mal gemacht, aber ja, das waren eben die Texte, die dann vorgeschlagen wurden oder wo man sonntags oder in der Woche bei den Bibelstunden drauf gestoßen ist, und ich fand es jahrelang übelst langweilig und habe mich immer gewundert, dass Menschen sich da eine Stunde drüber unterhalten können. Aber in dem Moment, wo dieses neue Leben ergriffen habe, war diese Sehnsucht nach dem Wort Gottes, und die hört nicht auf. Für mich ist das eine beständige Freude, immer wieder mit diesem Leben gefüttert zu werden. Und deswegen, was heißt das? Weil das so ist, schreibt der Apostel an die Gemeinde, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Gemach. Das sagt er nicht den Ungläubigen. Wir dürfen nicht erwarten, dass wenn wir mit Jesus leben, sich die Welt rundherum ändert und nicht einmal alle nett sind. Vielleicht auch nett zu uns. Aber wir sollten nett werden. Ich sage das mal so, verkürzt. Ganz praktisch, wenn Gott angefangen hat, in uns zu wirken, gibt es Tipps, was wir ganz praktisch in unserem Leben neu anfangen sollen. So legt nun ab alle Bosheit. Finde ich herausfordernd. Bisschen Bosheit will man loswerden. An anderer Stelle heißt, jedes Übermaß an Schlechtigkeit, ja, ist richtig, jedes Übermaß, vielleicht kann man immer noch ein bisschen behalten, für ganz unangenehme Menschen. Aber alle Bosheit ist schon sehr herausfordernd. Allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Wenn wir mal in die Gewohnheit der Gläubigen. Da gibt es eine große Übereinstimmung. Natürlich nicht morden und nicht stehlen und nicht ehebrechen und solche Dinge. Aber üble Nachrede ist in der Regel nicht dabei. Es gibt gerade in den Gemeinden zu viel Gequatsch über. Sollte nicht so sein. Gehen wir weiter. Achso, ich habe noch gar nicht den Text gelesen. Ich war ja nur blind vorher. Dann lese noch einmal zwei Abschnitte. Und seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes Gottes, wie neugeborene Kinder, für Kindlein, Babys, auf dass ihr durch sie wachst zum Heil, zur Rettung. Weil ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der wird nicht gefangen werden. Für euch nur, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, obwohl er zum Eckstein geworden ist. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, ihr einst nicht sein Volk war, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden war, nun aber in Gnaden seid. Der Apostel Petrus war einer der Apostel für die Juden, für das Volk Israel. Anders als Paulus war seine Berufung von Jesus und auch sein Dienst praktisch das Evangelium, die gute Nachricht von dem von Gott gesandten Retter, von dem Messias, seinem eigenen Volk zu verkünden. Erinnert euch, bei der großen Pfingstpredigt hat er eine Ansprache gehalten, in deren Folge auf Schlag 3000 Leute gehört wird. Was wir hier lesen, nachdem schon ganze Wellen an Ablehnung und Verfolgung über diese damalige Gemeinde hinweggelaufen sind, zeigt, dass sich das ganze Volk nicht geändert hat. Ich fange deswegen mit den letzten Versen an. Ihr wart einst nicht sein Volk. Aber ihr seid jetzt Gottes Volk. Und ihr wart nicht in Gnaden. Aber jetzt seid ihr. Das bezieht sich auf eine Stelle aus dem Propheten Hosea, Kapitel 2. Und auch das hat der Prophet damals an das Volk Israel geredet. Heute, fast 2000 Jahre später, hat sich noch nichts geändert. Das Volk Gottes, was er erwählt hatte durch ihren Vater Abraham, ist nicht sein Volk. Es ist Beruf, das ist nicht hineingegangen. Die Anzahl derer, die an den Messias gläubig sind, ist im Vergleich zur Masse des jüdischen Volkes verschwindend gering. In einem stelligen Prozentbereich, wenn nicht gar nur ein Promillebereich. Die Berufung Gottes galt Abraham und seinen Nachkommen. Der Apostel Paulus schreibt das im Römerbrief, dass die Söhne Abrahams, die Kinder Abrahams, die Kinder des Glaubens sind. Das ist die erste Herausforderung. Glauben wir Gottes verheißen. Dann treten wir in die Berufung hinein, sein Volk zu sein. Sein Volk, das ihr gewählt habt, um allen anderen Völkern sein Wesen zu offenbaren. Das, ihr Lieben, hat nicht zuerst mit unserem Reden zu tun. Anderer Predigtext für den heutigen Sonntag ist Matthäus 28. Geht nun hin, macht alle Völker zu Jüngern und sieht ihn bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Diesen Ansporn haben viele immer persönlich genommen und gesagt, ja, Jesus hat gesagt, ich muss gehen, um die unerreichten Völker zu mit dem Botschaft des Wortes Gottes zu erreichen, dann kommt Jesus bald wieder. Die erste Aufgabe eines Gläubigen ist aber, als sein Volk das Wesen Gottes zu repräsentieren. Volk heißt nicht sein einzelner Sohn oder sein einzelner Tochter. Volk heißt, wir sind Glieder einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, in der Gott selber erkennbar wird. Und dann gehen wir mal zurück, wie das dazu kommt. Seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes. Hineingeboren in ein neues Leben wird ein Kind im vollen Bedürfnis der umfassenden Versorgung. Hineingeboren in das Reich Gottes wird ein Kind Gottes ebenfalls in dem umfassenden Bedürfnis der Versorgung. Wir werden nicht Christen, um dann sofort zu predigen oder irgendwelche Geister auszutreiben oder Tode aufzuwecken oder Kranke zu heilen. Wir werden Christen, treten hinein, das Volk Gottes, um erstmal umfassend aufgebaut zu werden, ernährt zu werden. Das neue Leben braucht Nahrung und verändert uns zu neuen Persönlichkeiten. Vernünftige und unverfälschte Milch. Vernünftig, das ist für mich ein faszinierender Ausdruck. Also, das steht tatsächlich im Urtext. Das braucht neben dem Annehmen im Glauben tatsächlich auch die Investition unseres Geistes. Vernunft ist eine Funktion unseres Geistes. Anders als die Gefühle, die sind das Werkzeug unserer Seele, ist die Vernunft, das Gewissen und die Intuition, das sind diese drei Funktionen unseres Geistes. Und Gottes Wort aufzunehmen braucht diese Trennung, dieses echte Form. Ich sage das vor allem unseren jüngeren Gemeindegliedern. Denkt nicht, dass das irgendwie vom Himmel regnet, dass der eine eben besonders begabt ist und von Gott auserwählt, damit er predigen kann und du kommst nie dahin, sondern das hat mit diesem sich aneignen des Wortes Gottes zu tun. Das fängt ganz klar an, wie ein Kind spricht. Und das macht Fehler und es erfasst Dinge am Anfang niemals vollständig, sondern nur punktuell, vielleicht sogar intuitiv kann es das erfassen, aber es kann es nicht wiedergeben. Ja, kleine Kinder haben schon ein feines Gespür für aufrichtige Menschen oder Menschen, vor denen sie sich eher in Acht nehmen. Und so, aber nach und nach wächst diese Fähigkeit, das zu reflektieren, mit anderen darüber zu sprechen, zu lernen. Und genauso wachsen wir hinein in diese volle Reife dieser neuen Kreatur, dieser neuen Existenz. Also, Der erste Tipp: Seid Gier. Vermeidet alles, was euch die Lust an was Gutes raubt. Ich sage mal so: Schlechtes Essen oder schlechtes Zeug, mit dem man sich beschäftigt, raubt uns den Appetit auf natürliches Essen. Und so ist es auch: Beschäftigung mit bestimmten schlechten Sachen raubt uns die Begierigkeit nach der guten Nahrung Gottes. Deswegen sollte man das vermeiden.
Aber ich finde auch, genau daran merkt man auch oft, ob der Geist dann eigentlich nicht wirkt, weil das ist dann das, was man richtig merkt, was, also dass man dem stirbt, diesen alten.
Ja.
Nicht immer, und es kommt ab, es gibt auch Zeiten, wo das wieder so zurückkommt oder wo man von dieser alten Verhaltensweise fällt, aber dass man merkt, man fühlt sich gar nicht mehr zu, dazu hingezogen.
Genau. Das ist diese innere Veränderung, die läuft und die hat mit dem folgenden Vers zu tun. Weil ihr schon geschmeckt habt, dass er Erfolg ist. Der Appetit kommt ja beim Essen. Ja, also auch der natürliche Appetit. Unsere Erfahrung mit Jesus, dass er wirklich uns vergibt, uns liebt, uns freundlich gesinnt ist, uns aus schwierigen Situationen oder durch schwierige Situationen hindurch. Diese Freundlichkeit, nicht der Zwang, nicht das du musst und hast du heute schon stille Zeit gemacht und was bist du für ein Christ, wenn du nicht das oder sowas machst, sondern dieses Gezogenwerden durch die Freundlichkeit Jesu, das sollte uns immer neu motivieren und darauf einzulassen. So reagieren wir auf Liebe. Es gibt Menschen, die können mit Liebe nicht umgehen. Es gibt Menschen, die haben wie eine Abhärtung erfahren, dass sie auf Gutes nicht reagieren, nur auf Druck. Im alten Leben mag das so sein, im neuen Leben passt das nicht. Es gibt Menschen, auch im christlichen Bekenntnis, ich stelle in Zweifel, ob die wirklich Kinder Gottes sind oder Proselyten, also die man äußerlich in diese Form gepresst hat, die auf die Güte Gottes nicht reagieren. Man merkt das dann auch im Umgang mit anderen, dass sie so hart sind, so bestimmend, so bedrängend. Das ist keine Lust, also keine Lust macht, diesen Weg zu verfolgen. Viele Sekten sind so strukturiert. Es geht dabei nicht darum, dass man nicht ernsthaft sich mit Sünde oder mit Falschen oder mit Bösen auch auseinanderzusetzen. Es geht darum, wie die Beziehung zu Jesus ist. Dass er freundlich ist. Das muss uns ziehen. Das muss man lernen, dass man auf Gutes reagiert. Und nicht nur auf Druck und Strecke. Die letzte Chance vorm Verderben. Zu ihm, und da wechselt das Bild. Eben haben wir noch von Kindern geredet. Und jetzt, mit dem nächsten Vers, kommt komplett ein anderes Bild hinein. Zu ihm kommt ihr als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr werdet lebendige Steine in das Haus Gottes erbaut. Oder zum Haus Gottes erbaut. Und zur heiligen Priesterschaft. Um geistliche Opfer zu opfern, die Gott wohlgefällig sind durch Christus Jesus. Wenn man bedenkt, dass dieser Mann ein einfacher Fischer war. Also, sag ich mal, bestenfalls der Mittelschicht. Also kein Studierter. Und dann diesen einen Satz liest, dann merkt man, dass das nicht aus ihm selber kommt, sondern durch Gottes Geist. Konzentrieren, besser kannst du die Botschaft des Evangeliums gar nicht zusammenfassen. Zu ihm kommt, zu Jesus, kommt als dem lebendigen Stein. Das wird im nächsten Abschnitt ja auch noch vertieft. der Eckstein, den die Menschen verworfen, den die Bauleute verworfen haben, die eigentlich Ahnung haben. Ich selber bin ja in dieser Pflanze groß geworden. Und ich erinnere mich genau, als wir unser Haus angebaut haben, da wurde das Kellergeschoss mit Steinen gebaut, also mit Natursteinen. Und erst darauf mit Ziegeln. Und diese Natursteine waren teuer, musste man den Steinbruch kaufen. Und ich weiß, dass mein Vater und mein Großvater ziemlich genau ausgerechnet hatten. Wir hatten sich beraten noch mit dem Maurer, wie viel braucht man, wie viel Tonnen. Und dann wurden die einmal mit so einem, zu der Zeit, einem riesigen ausländischen LKW angeliefert mit einem Tatra. Und dann wurden diese Natursteine abgekippt. Und dann, es hat mehrere Wochenenden gedauert, das Kellergeschoss aufzubauen, da wurde jeder Stein geprüft. Kann man den einsetzen? Ist der verwendbar? Hat der gerade Kanten? Hat der zwei glatte Flächen, die möglichst im rechten Winkel zueinander stehen? Ist die Schicht oder hat er ein höheres Maß, dass er mit anderen zu Schichten verarbeitet werden kann? Und am Ende, am Anfang sucht man sich die einfachsten Steine raus und dann wird es schön, dann musste man nachschlagen, dann hat es noch länger gedauert und am Ende blieb im Rest die Verworfenen. Daraus wurden dann immer noch welche gesucht für eine Trockenmauer, um die Garageneinfahrt abzustützen und aus dem letzten Rest hat man noch vielleicht 20 ausgesucht, um einen Steingarten anzulegen. Und der letzte Rest wurde verworfen. Die waren auch mal bezahlt. Die waren auch aus demselben Steinbruch. Die waren auch mit viel Mühe dort geworben und verladen worden und zwischendurch gestapelt und zum Schluss waren sie zu nichts nutzen. Aber dann hat es noch ein Kind. Wir haben diese Steine dann leid getan. Die wurden wirklich weggekippt. Die waren zu nichts nutzen. Und wenn es heißt, ihr seid zu dem lebendigen Stein gekommen, zu Jesus Christus, und werdet selbst aufgebaut in das Haus Gottes, dann sage ich mal, lieber wenigstens noch irgendeinen Packstein, um im Fußboden zu verschwinden, aber wenigstens in ein Haus eingebaut zu werden, als ganz verworfen zu sein. Das war meine Haltung dann in meiner Jugend, dass ich zutiefst überzeugt war, ich bin so unwert im Vergleich zu anderen Gläubigen. Aber wenigstens als Letzter dazu zu gehören, als verworfen zu werden. Ich danke Gott, dass seine Gnade mich nicht bei dem Allerletzten gelassen hat, sondern dass sich das bewahrheitet wird, was hier dieses Wort sagt. Ihr seid lebendige Steine, erbaut zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, um zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Warum? Schlüsselwort sind die letzten. Durch Jesus Christus. Das ist unsere Würde, die wir haben. Wir sind Christen, indem wir nach seinem Namen genannt sind. Seine Verdienung, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit angenommen haben, uns seinen Namen unterstellt haben und dadurch passend gemacht für den Dienst Gottes. Das muss uns jeden Tag neu erfüllen und das ist es, was wir einfach mal das Leben haben. Deswegen lohnt sich das Wort, den Unwürdigen, den Verlorenen, den Verachteten weiterzugeben, weil ihnen diese Würde gilt, die in Jesus Christus ist, vollständig zu sein, passend gemacht, zur Freude und zur Ehre des Vaters. Das ist das Wort des Glaubens, was wir anderen weitergeben. Und im letzten Abschnitt wird es deutlich, es ist nicht für jeden. Es gibt Menschen, die genau das verachten.
Verwerfen.
Woran kann man die erkennen? Bitte?
Also ich erlebe doch einige, die immer wieder sagen, die Bibel kann gar nicht wahr sein, die ist nur von Menschen geschrieben. Ich denke, hast du das eigentlich mal genau durchdacht? Und da merke ich, da kommst du nicht an bei den Leuten.
Es gibt eine einfache Sache, an der man erkennen kann, ob jemand draußen ist. Das hat was mit Ärger zu tun, aber das sagt unser Text noch präziser. Sie ärgern sich an Jesus, genau der Schöpfer. Wenn sie sich an uns oder über uns ärgern, das ist noch kein Problem. Menschen können uns bekämpfen und es macht sie nicht kaputt. Ja, also das führt nicht zu ihrer Verwerfung. Aber wenn sie sich erdreisten, Jesus zu verwerfen, den auserwählten, kostbaren Eckstein zu verwerfen, dann sind sie selber auf dem Blut nach. Auch da gibt es Rettung in letzter Not. Denken wir an Saulus. Ja, der meinte, er muss nicht nur die Gläubigen, sondern auch den sie repräsentieren, verfolgen. Aber er hat sich eigentlich auf die Gläubigen konzentriert. Und als er Jesus begegnet, unterstellt er sich. Hätte er dieser Donnerstimme widerstanden und gesagt, kannst mir sagen, was du willst, ich bring die trotzdem um. Wäre es mir nicht ausgesprochen. Wirklich. Diesen Unterschied halte ich für wichtig, dass wir das für uns wahrnehmen. Leute können mit uns und auch mit Christen schlecht umgehen. Ja, auch die Verfolgung. Das ist noch nicht ultimativ, aber wenn sie Jesus verwerfen, gibt es keine Hoffnung. Deswegen, ich sage das auch, selbst Muslime, die Ungläubigen verfolgen, haben noch nicht automatisch ihre Chance verloren. Es gibt Zeugnisse über einige IS-Männer, die Gläubigen im Irak und in Syrien geschlachtet haben und denen Jesus begegnet ist und die umgekehrt sind. Es gibt für die keine Hoffnung, die Jesus selber verlässt. Das ist für uns wichtig, dass wir das im Alltag versuchen zu unterscheiden. Wir brauchen uns nicht mit denen abzugeben, die Jesus verfühlen und sich gegen ihn wenden. Und andersrum ist für mich immer eine Freude, auf Leute zu treffen, Ungläubige, die eindeutig nicht Christen sind, aber eine tiefe Ehrfurcht vor Gott haben. Weil Gott weiß, Gott ist mit ihnen noch nicht zu Ende. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Diese umfassende Art, wie der Apostel redet, diese Bewusstmacht der Würde all derer, die in dieses neue Leben hineingetreten sind. Diese Wiederholung einzelner Facetten, ich denke, das brauchen wir auch. Dass wir uns so gegenseitig Mut machen. Okay. Du hast Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass der auserwählt ist. Dann bist du vielleicht wenigstens davon überzeugt, eine Berufung als Priester zu haben. ja, weil das denkst, das ist zu hoch für mich. Immerhin gehörst du zum heiligen Volk. Und wenn du sagst, wie heilig bin ich auch nicht, bist du immerhin ein Volk zum Eigentum. Versteht ihr, das ist eigentlich keine Abstufung, sondern es ist dieses Umfassende, dass uns das bewusst wird, dass wir so auch einen Umgang miteinander haben, dass wir auch unsere Mitgeschwister sehen als wertvoll in den Augen Gottes. Wird nicht ausbleiben, dass wir mit dem einen oder anderen Differenzen haben. Kann sein, wir missverstehen einander oder finden auf der emotionalen Ebene überhaupt nichts zueinander. Aber es muss uns bewusst sein, unsere Berufung ist so ewig, das ist das, was Gott sieht, wie Gott uns sieht, in ihm. Weil wir auf seinen Namen getauft sind, weil wir gläubig geworden sind, an seinen Namen, weil wir nach seinem Namen genannt sind, angenehm gemacht in der Bibel. Das ist unser Stand. Das wünsche ich uns, dass wir uns das in der vorliegenden Woche bewusst machen und auch miteinander damit ermutigen. Dass wir uns, wenn wir uns mal treffen, sagen, hallo, du Gotteskind, du Priester und König, geht's dir heute gut? Geht's dir so, wie Gott dich sieht? Und ich hoffe, dass wir dann unsere eigene Niedergedrücktheit an solchen Momenten überwinden, weil es die Wahrheit ist. Amen. Amen.